Weißt schon, wie man sowas macht, Willi, oder?
ich hab's versucht, aber es hat nicht so richtig geklappt. Prost.
Also ich habe keinen Flop gehört. Die können wir noch reinschneiden nachträglich.
Wir schneiden ja bekanntlich sehr viel bei uns in den Folgen.
Ja, immer. Schmeckt's?
Mhm. Gute Glasroster.
Alles klar. Bei mir gibt's heute Blumenwiese, flüssig.
Ja, ist auch so was Ähnliches. Okay. Hopfenwiesengetränk quasi.
Ist auch eine Blume. Hopfen ist eine Blume.
Genau, Hopfen ist eine Blume.
Folgentitel steht. Genau, nee, Leute, in diesem Sinne, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Letzte Tracks. Ist jetzt eine ganze Weile her, dass ihr das letzte Mal von uns gehört habt. Das tut uns sehr leid, aber ließ sich halt nicht ändern.
Es gab
wir sind ja alle,
gewisse Zwischenfälle, sagen wir es mal so.
Genau, wir sind ja alles viel beschäftigte Menschen. Und ihr werdet verstehen, auch wenn wir es gerne tun würden, können wir leider nicht jeden Tag eine Folge aufnehmen. Wobei wir sicherlich Material dazu hätten.
Auf jeden Fall.
Und deshalb möchten wir euch heute wenigstens mal wieder ein kleines Best-of der zuletzt erschienenen empfehlenswerten Alben geben, damit ihr wieder mal ein bisschen gute Musik in eurer Playlist habt.
Endlich mal.
Und vielleicht auch über endlich mal wieder wird Zeit. Habt ihr bestimmt schon vermisst, hä? Und wir wollen bestimmt auch mal wieder über die ein oder andere Konzerterfahrung sprechen, die wir in letzter Zeit so gemacht haben. Im Guten wie im Schlechten. Also seid gespannt, was euch heute erwartet.
Oh, jetzt hast du mich gespoilert. Jetzt bin ich gespannt.
Na, ich bin für die Guten, du bist für die Schlechten verantwortlich.
Okay. Kriegen wir hin.
Ja, wollen wir gleich mal reinstarten?
Sehr gerne. Wollen wir gleich mit live starten? Mit unserem
Können wir machen.
Wir müssen uns ja auch ein bisschen updaten. Wir haben ja auch schon lange nicht mehr geredet hier.
Was ja, alles wirklich so los nicht. War. Also wir haben diesmal wirklich keinen Vorlauf. Wir erzählen, das ist hier wirklich live und direkt quasi selber spontan. Und ich würde, Eli, ich muss dir jetzt natürlich erzählen, mal von eben jenem diesen Konzert, zu dem du nicht mit mir gehen wolltest, worüber ich immer noch sehr sauer auf dich bin.
Shame on
also,
me.
Also, shame on me forever and always. Ja, erzähl nee, mal. Genau, also Goldwatcher-Konzert. Ich war ja mies gehypt drauf, nachdem ich ungefähr 2,5 Jahre lang eine Karte hatte und das 3-mal verschoben wurde.
Stimmt, das ging immer
hin und
her. Und es
jetzt wirklich mal stattgefunden hat. Mhm. Genau, ja, Leipzig, Coney Island. Wie soll ich es denn runterbrechen? Ich sag mal so, wo fange ich denn an? Fang mal chronologisch an. Also ohne Scheiß, ich glaube, ich habe selten so eine geile Vorband erlebt.
Okay.
Ich hatte, Goldwatch hatte schon vor dem Konzert ein neues Lied rausgebracht noch, mit Tapehead und Noni hießen die. Mhm. Das war auch die Vorband und ich kannte die halt vorher gar nicht. Und ich habe halt nur über das Goldwatcher-Feature kennengelernt. Den Song fand ich schon ziemlich geil. Hatte ich halt gleich, wie gesagt, als Vorband dabei und ohne Scheiß. Die haben abgerissen des Todes. Es war so krass. Die Crowd hat wirklich bei der Vorband nach Zugabe und so gerufen.
Krass.
Es war übelst krass und so. Also es war dann wirklich regelrecht so eine Enttäuschung da, als dann die Vorband gegangen ist. Und es war mehr so die Stimmung in der Crowd so, jetzt noch Goldwatcher so. Also es war gefühlt so.
Krass.
So die heftige Stimmung wirklich schon beim Voreck. Das war echt krass. Also die machen halt so einen sehr, also wirklich schon sehr melancholischen, düsteren Sound. Also von den Texten her ist es wirklich schon sehr schwermütig, aber halt von der Instrumentalisierung her ist es halt wirklich sehr, sehr nice. Und es wirkt längst nicht so traurig und schwermütig, wie die Texte eigentlich sind.
Okay.
Also halt ganz viel so auf gitarrenbasierter Rap, so ein bisschen ähnlich wie auch so die 1-2 Boys immer mal gemacht haben in letzter Zeit und so. Also es hat, ja. Ich glaube, Eli, ich glaube, du wirst das hart fühlen. Ich muss dir das wirklich mal zeigen. Ich glaube, du findest die echt richtig geil, muss ich sagen, wirklich. Ja, genau. Und dann kam halt irgendwann Goldwatcher auf die Bühne, hat schon ewig gezogen. Die Leute hatten halt übelst Bock, nach dem Vorprogramm jetzt zu auszurasten, zu feiern. Und es hat, glaube ich, noch mal eine halbe Stunde Pause gedauert, bis dann wirklich der Main Act losging. Es hat halt übelst Energie rausgenommen, fand ich.
Ja, das kann
so,
ich
das war dann echt so, ja, Leute, wann geht's jetzt mal los? Ja, alle hatten übelst Bock und dann passiert nichts und so. Und dann muss ich sagen, wirklich so, echt die erste Stunde vom Konzert, der Funke ist nicht übergesprungen, wirklich nicht.
Okay.
Ich habe ja das Album eigentlich hart gefühlt, aber ich habe auch versucht mitzugehen, ich habe auch versucht, die Songs zu fühlen, aber irgendwie, es hat mich einfach nicht so richtig abgeholt. Das, ich dachte echt schon so, puh, das Konzert war dann schon so im letzten Drittel angelangt und ich habe es echt, es ist so an mir vorbeigelaufen, muss ich sagen. Und es war richtig schade. Und dann kam aber ein Moment, wo der dann diesen Feature-Song mit der Vorband gespielt hat. Die Vorband kam dann nochmal auf die Bühne und ohne Scheiß, es war ein absoluter Stimmungswandel im Raum. Ab dann war die komplette Crowd war wieder voll dabei und es war die totale Eskalation. Auch ab dem Moment hat es mich irgendwie total gecatcht. Die haben einfach so eine krasse Stimmung reingebracht, dieser Vor-Act, und die haben echt Gold Rogers Konzert gerettet, muss ich wirklich sagen. Das war so krass. Und, also das heißt gerettet, ne? Das war jetzt nicht schlecht, aber es hat einfach so, die Emotionalität ist einfach nicht rübergekommen. Die hat halt erst der Vor-Act dann gebracht. So, weil Gold Virtual hat ganz viel mit Playbacks gemacht, die auch oft dann nicht so richtig getroffen. Und dann oft liefen so diese ganzen Interludes, die er auf dem Album hat, liefen halt so im Hintergrund, der dann irgendwas drauf gelabert. Das war einfach alles ein bisschen durcheinander, ein bisschen chaotisch und so.
Okay.
Genau. Und dann hat er aber was richtig Krasses gemacht, das muss ich noch kurz erzählen. Der hatte dann so einen Part gemacht, wo der alle seine melancholischeren Late-Night-Songs, sag ich mal, alle Textpassagen, glaube ich, aus wirklich 6 oder 7 Songs aneinandergereiht hat, quasi so als einfließenden Song. Und du hast dann wirklich gar nicht gemerkt, wie er von einem Lied ins nächste geswitcht ist. Also der hat wirklich, du kennst ja die ganzen Lieder so, ne? Bemale den Mond, kommst du mit, Harry Haller, Odonien und so. Der hat quasi alle Textpassagen, teilweise dann wieder von einem Lied ins andere zurück und alles so miteinander verwurstelt, hintereinander gesungen. Und das war wirklich übelst krass und übelst emotional. Das war echt heftig.
Krass.
Und dann hat er halt zum Schluss nochmal so diese ganzen Banger gespielt aus unserer WG-Zeit und so. Also hier Midas und MLX, MLK, unter Nelken, diese ganzen Banger. Und das war dann einfach nur noch gute Laune und Ausrasten und wirklich fies der Flashback so an die WG-Zeiten. So einfach so Goldwatcher, wie man kennt. Also das letzte Drittel dann war wirklich extremst geil.
Das ist schön, dass es noch gecatcht hat. Aber ich finde das interessant, dass der Vor-Act so viel an Stimmung ausgemacht hat. Haben die jetzt, ist das Mucke, die wirklich zum Abgehen ist? Oder...
eigentlich nicht so. Das ist eigentlich so Mucke, wie ich immer sage, um melancholisch, emotional übers Feld zu rennen. So. Also, weißt du, das ist wirklich,
okay.
Das ist eigentlich wirklich melancholische Herbstmusik. Aber die haben das halt wirklich übelst gefühlt. Also, der hat auch ganz oft erzählt, dass halt wirklich ohne die Musik dann nicht mehr dastehen würde, auch von Texten. Es war schon alles wirklich sehr krass. Depressive, emotionale Tendenzen und so. Und das einfach wirklich gemerkt, dass dem die Musik einfach alles bedeutet. So. Und dass wirklich die Musik sein Leben ist, im wahrsten Sinne des Wortes. So. Und es hat einfach so eine Authentizität und so eine Strahlkraft rübergebracht, dass du den einfach auch feiern wolltest, weil du einfach gemerkt hast, wie wichtig ihm diese ganze Sache ist und so.
Krass, ja.
Und der hat dann auch noch, eine Trompete ausgepackt in 2 Lieder, hat dann live noch drauf gespielt auf den Beat und so. Das war wirklich übel krass, das war wirklich übelst emotional. Es war einfach voll.
Das glaube ich.
Da ist halt der Funke übergesprungen, so, weißt du?
Ja.
Das war halt krass.
Aber es ist interessant, dass das trotzdem so eine Stimmung dann live macht. Also vor allem als Voreact, wenn das jetzt der Hauptact ist, dann weißt du ja, was du erwartest, sage ich mal. Ne? Mhm. Dann gehen die meisten Leute ja trotzdem zu einem Konzert zu diesem Act. Zu dem Hauptact und dann das, also ist schon krass, so abzuräumen.
Ja, also das ist auch bei einem Vor-Act, das ganze Publikum nach einer Zugabe verlangt, das habe ich jetzt auch noch nicht erlebt, weil meistens hast du ja so Vor-Act, kein Bock, ich will den Main-Künstler sehen, so. Aber das war schon krass.
Ja, ich hatte da letztes Jahr bei Casey, ja, da war es so ein bisschen das Gegenteil, weil die Vorband war eigentlich echt gut, aber es war halt niemand wegen denen da. Und die sind so richtig ins Leere gefallen dort. Das war echt ein bisschen schade. Aber deswegen finde ich es beeindruckend.
Mein Vorband ist halt eher so ein Job, ne? Also hat viele Vorteile, sicherlich kann auch eine Startrampe sein, aber es ist trotzdem auch oft ein bisschen undankbar, sage ich mal.
Ja klar, du kommst an ein Publikum erstmal ran, ne? Wo du quasi die Chance hast, dich irgendwo zu beweisen, aber es ist trotzdem oft sehr undankbar. Weil halt das Publikum trotzdem halt nicht wegen dir kommt.
Richtig. Du hast immer das Gefühl, eigentlich wollen die mich gerade gar nicht.
Ja.
So. Und dann hast du ja als Vorband nicht das Privileg, auf eine Vorband aufzubauen. Weißt du, du musst ja wirklich aus der Kalten abholen.
Ja,
so.
Ja. Mhm. Das kann richtig schwer sein, glaube ich. Mhm. Und da finde ich es dann beeindruckend, wenn es eben so bei einer Band so funktioniert.
Mhm.
Das ist echt heftig.
Ja. Soll ich gleich noch meine zweite Konzerterfahrung erzählen, die ich zuletzt hatte?
Sehr gerne.
Ich war ja noch bei Soli im Felsenkeller.
Ah.
Da war ich alleine diesmal. Ja, was soll ich sagen? Also es war auch eine andere Erfahrung, weil also Soli-Konzerte sind ja übelst krass berüchtigt, dass es da einfach geisteskrank abgehen muss.
Ach so?
Also ohne Scheiß. Der muss live eine übelste Sau sein. Ich habe mir davor auch noch Videos und so Kommentare und so Pressestimmen zu den Konzerten durchgelesen. Das ist richtig krass. Also der handhabt das auch so auf seinen Konzerten. Du hast am Anfang, also du hast erstmal Massenleute, wirklich Massenleute ohne Scheiß. Es war, glaube ich, noch anderthalb Stunden nach Beginn der Einlasszeit stand ich an der Garderobe. Also es war wirklich war das todesvoll. Es war übelst krass. Ja, war ausverkauft.
Okay. Weil ich gehe jetzt also im Mai zu Landmarks, auch in den Felsenkeller, auch ausverkauft. Schon seit langem
also ohne
ausverkauft.
Scheiß, du musst dir wirklich Zeit einplanen. Es war echt übelst krass. Es waren so massenviele Leute. Auch das komplette Vorprogramm, keine Ahnung, wer gespielt hat. Ich habe es gar nicht gehört. Also ich war da noch gar nicht drin, als das Vorprogramm schon vorbei war. Das war wirklich krass. Und auch da drinnen, ich habe dann zum Schluss, das Konzert ging los, ich stand immer noch in der Garderobe, ich habe dann zum Schluss halt meine Klamotten anbehalten, meine Jacke und sowas, hätte ich gar nichts mehr davon erlebt und so. Es war halt scheiße, aber es war halt wirklich schon krass, du hattest dann wirklich einfach Massen an Leute, es war wirklich übelst aufgeladen, aggressive Stimmung schon und so, also das wirklich gemerkt, das ist hier eine krasse Energie im Raum. Jetzt haben ja. Dann die Leute schon an der Garderobenschlange mit Moshpits angefangen und so, haben sich schon die ersten T-Shirts ausgezogen und hatten Bock, sich rumzuschubsen und so. Das war halt echt ein bisschen eine befremdliche Stimmung.
Krass.
Dann haben am Anfang an der Tür erstmal Leute so Sticker verteilt, dass du deine Handykameras abkleben solltest, haben dann erstmal kontrolliert, ob jeder seine Kamera abgeklebt hat, weil die halt nicht wollen, dass irgendwelche Soli wollte nicht, dass irgendwelche Aufnahmen gemacht werden und so von seinen Konzerten. Der wollte das alles in eigener Hand haben. Du siehst auch auf Instagram so fast nichts von Soli-Konzerten, eben weil das relativ strikt kontrolliert wird, dass keine Aufnahmen macht. Und da dachte ich schon echt so ein bisschen, ich hatte schon ein bisschen Respekt. Ich dachte so, okay, krass, Alter. Wirklich tausende Leute. Ich dachte, wenn jetzt hier eine Panik ausbricht, Kameras abkleben, was passiert jetzt hier, was erwartet mich? Alle Leute haben schon Bock auf Action und wollen sich schubsen und so. Ich war so, eieieiei. Es war mir schon echt ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Es war mir echt ein bisschen too much in dem Moment.
Krass.
Also wohlgefühlt habe ich mich wirklich nicht. Und ich habe mich dann auch bewusst, sage ich mal, ein bisschen zurückgehalten. Du hast ja oben dieses Podest im Felsenkeller, ja. Wie quasi nochmal, ne? Habe mich dann auch dort hinter das Geländer gestellt und habe das echt erstmal beobachtet, was mich hier erwartet. Aber in der Mitte, du hattest wirklich brutale Eskalation. Also wirklich krass. Aber da habe ich wirklich bei dem Konzert, ich hatte ein bisschen Respekt, muss ich sagen. Ich habe mich da diesmal nicht in den Moshpit reingestürzt. Sonst war eher mehr so der Beobachter am Rand.
Ja, du hast es eher von außen angeguckt.
Ich habe mir es eher angeguckt, ja. Und na klar, ne, normalerweise ist ja auch mein Motto immer, Konzerte will ich fühlen, das ist ein Erlebnis, da will ich mit allen Sinnen dabei sein, da will ich auch mit abgehen und so. In dem Moment war mir es einfach nicht so danach, weil ich einfach wirklich ein bisschen auch Respekt vor den Massen einfach hatte und
naja,
so.
Das
und das jetzt auch nicht so, also du merkst halt, das war halt eine Crowd, wo halt auch übelst viele Halbstarke, die halt Bock auf Action machen, dabei waren und so. Das ist jetzt nicht, wie wenn du im Coney Island bist, wo nur alternative Studenten sind, die alle ganz nett sind und so, weißt du?
Ja, die aufeinander auch ein bisschen irgendwie Acht geben.
Ja, sagen. Genau, das hattest du halt gar nicht.
Ja, krass.
Und da war es halt schon so ein bisschen,
Aber war es trotzdem am Ende gut?
Naja. Also ich sag mal so, ich glaube, ich hätte es nicht unbedingt hingehen brauchen.
Okay, krass.
Es waren halt zum Glück nur 30 € so, aber jetzt so die krasse Konzerterfahrung hatte ich halt jetzt in dem Sinne nicht. Ich stand halt krass. Da, hab halt zugehört, hab ein bisschen mitgesungen und so, aber ich war ja auch alleine da und so, es war halt so ein bisschen
Mein bestes Konzert, wo ich mich immer dran zurückerinnere, ist das, wo ich alleine war.
Ja, war bei mir auch so. Also war bei Pimpf so. Pimpf war ich auch alleine. Da war es die absolut perfekt richtige Entscheidung, dass ich alleine war. Es war so geil alleine. Aber jetzt bei Soli war es so, ja.
Ja.
Naja, es kann ja nicht jedes Konzert das Lebenshighlight sein, ne?
Nee, das wäre ja auch komisch. Ja, ich war ja auch auf einem Konzert.
Oder ja, erzähle.
Auf mehreren an einem Tag. Also ich war auf dem Pericon Festival in Leipzig. Und da haben, es war ein wahnsinniges Line-Up, fand ich. Also total krass. Mhm. Ich habe mir primär das Ticket gekauft, weil Casey gespielt hat. Und dann kam...
Danach bist du gegangen.
Also mir war klar, dass ich hingehe, als Casey announced wurde. Das war noch relativ am Anfang, wo noch nicht, also da stand vielleicht ein Viertel vom Line-Up oder so. Und da war mir klar, ich gehe dort auf jeden Fall hin schon mal. Und dann kam aber wirklich nacheinander kamen dort Bands dazu, wo ich dachte, ach du Scheiße, das wird krass. Da kam August Burns Red wurde announced, SLA Dying, While She Sleeps, Polaris, Silent Planet, wo ich mich auch riesig drauf gefreut habe. Breakdown of Sanity hatten ihr Comeback dort. Das war wirklich einfach beeindruckend. Es war insgesamt ein meines mitgrößtes Highlight wahrscheinlich war Throne. Die sind einfach der Hammer. Also wirklich, jeder Song, den die haben, ist ein komplettes Brett. Dann haben die dort ihren neuen, noch unreleaseden Song gespielt. Und da war ich so, alle anderen Songs kannte ich halt und wusste ich, dass die richtig stark sind. Und bei denen ist mit jedem Song steigt so die Erwartung, also es steigt so die Fallhöhe, finde ich, von denen. Mit jedem Song, den die releasen, denkst du dir so, ob sie das noch halten können, ob sie dieses Level noch halten können. Und die fangen den an und ich wusste sofort, ja, können sie. So, wieder direkt, es geht los. Und du denkst dir so,
einfach.
Jawohl. Also, okay, absolute Empfehlung. Den hatte ich dir auch geschickt. Nights heißt der.
Das ist der.
Genau.
Das ist okay.
Das ist der.
Wollte ich gerade fragen. Wieder,
keine Ahnung, 2 Minuten 30, volles Brett auf die Fresse. Also wirklich, die waren so stark. Ja, und dann gab es so ein bisschen, es war teilweise, fand ich, sehr durchwachsen. Ich habe mir auch tatsächlich sehr viel eher so ein bisschen von entfernter angeguckt und so. Gerade so dann SLA Dying und so, habe ich mir gesagt, okay, die hast du halt einfach mal mit abgehakt, dass du die gesehen hast. Landmarks habe ich mir auch von weiter weg angeguckt, die haben auch gespielt. Bei denen war ich völligst fasziniert. Einfach aus dem Grund, der Sänger von Landmarks macht ja in seinen Aufnahmen, geht der ungefähr durch alle Arten vom Shouten, vom Growlen, vom Screamen, von allem mit Gesang. Das Ganze dann noch mit Gesang kombinieren. Und also in den Aufnahmen finde ich das einfach schon total beeindruckend, was der für eine Range von seiner Stimme hat. Und da ist man bei sowas immer dann auch sehr gespannt, okay, wie wird das live? Kriegt der das hin? Oder du hast dann auch manche Sänger, die dann live einfach die Energie nicht bringen können oder was auch immer. Und der Typ klingt wie auf der Aufnahme. Also es stand auch ein Kumpel neben mir und ich stehe so nach dem ersten Song da. Und also der erste war natürlich gleich Lost in the Wave. Ging es übelst los dort und ich dachte mir so, mal sehen, und ich stehe nach dem ersten Song da und gucke den an und sage, das habe ich nie erwartet, und er guckt mich nur an und sagt, ja, hier sehen wir einen Profi, der definitiv seine 10.000 Stunden hinter sich hat. Also das ist wirklich ein, wenn man das Instrument Stimme sieht, der Mensch beherrscht sein Instrument zutiefst. Also das war beeindruckend. Deswegen habe ich auch so Bock, die jetzt im Mai zu sehen. Weil ich jetzt mich da eben, wie gesagt, einfach ein bisschen rausgehalten habe und gesagt habe, ich gucke sie mir jetzt einfach so an, weil ich habe dann nochmal die Chance, richtig bei denen abzugehen. Und das werde ich dann auch definitiv machen, weil das, also die, ich verstehe, warum die so ihren Durchbruch gerade haben, weil sie sind wirklich richtig, richtig, richtig gut. Genau.
Die sind jetzt Die sind jetzt echt groß geworden, so im Vergleich, wo wir damals einen Podcast zugemacht haben, waren die also noch nicht so krass bekannt.
Durch das Lost in the Wave-Album sind die Stück für Stück dann immer bekannter geworden und mittlerweile sind die eine absolute, also hier in Europa sind die eine richtig, richtige Größe mitgeworden. Also ich meine, vor dem Album hätten die wahrscheinlich auf dem Impericon-Festival ziemlich weit am Anfang gespielt. Und jetzt waren sie, glaube ich, die drittletzte Band oder so. Also die waren quasi einer der großen Hauptacts mit. Und die waren auch die letzten, die sie announced haben, wo dann nochmal echt auch was an Tickets gegangen ist und allem drum und dran. Also die sind richtig am Durchbruch und ich finde es halt auch echt, muss ich sagen, vollkommen verdient. Die sind wirklich richtig, richtig, richtig gut. Ich bin auch gespannt jetzt halt, das Konzert ist auch komplett ausverkauft. Wie voll das einfach dann im Felsenkeller wird.
Junge, sei pünktlich, ja, ja. Ohne Scheiß. Das habe ich echt gelernt bei Soli. Du musst da wirklich eigentlich vor Einlassbeginn schon da sein.
Ich bin sehr gespannt, wie wir das schaffen, zeitlich hinzukommen. Und vor allem, weil ich muss unbedingt, ich gehe nicht nur wegen Landmarks hin, weil es spielt The Devil Wears Prada noch davor. Und die liebe ich ja. Echt?
Hä, aber sind die, also ich kenne mich ja nicht aus, ne? Aber sind die eigentlich größer als Landmarks?
Das ist halt das Ding. Also Landmarks hat sie völlig überholt. Zumindest hier, also es macht immer einen großen Unterschied. In Amerika wäre es umgedreht. Da wäre Devil Wears Prada Headliner und Landmarks Vorband. Und hier in Europa ist das andersrum.
Franzosen sind die Landmarks,
ja,
oder?
Franzosen. Also er hat ja auch zwei, drei Parts. Ich glaube, der Sänger hat auch so ein kleines Nebenprojekt, wo er rappt. Und er hat ja auch zwei, drei Parts, wo er Französisch rappt.
Ja, es ist der geilste Song.
Visage. Hast du dir mal die neueste Single Creature angehört?
Nee.
Unbedingt okay. Anhören. Das ist,
okay.
Ich hatte, das ist genau das Gleiche. Die Fallhöhe war so hoch bei denen, dass ich dachte, können die werden dieses Level nicht mehr erreichen von Lost in the Wave. Und der ist so geil. Der ist so unglaublich stark. Und wieder vor allem, was ich halt an den Jungs mag, die sind wahnsinnig kreativ trotzdem noch. Die haben ihren eigenen Style extrem gefunden, der total gut ankommt, aber es wirkt nicht abgeklatscht bei denen. Also,
Ich muss mal kurz unterbrechen, Leute, falls ihr das hört, nicht, dass ihr denkt, ich habe hier mies Blähungen, bei mir macht hier gerade jemand Feuerwerk hier hinten draußen.
Ich dachte, du hast Blähungen.
Ich weiß nicht, ob man das hört.
Also ich höre es nicht. Vielleicht hört man es auf der Aufnahme ein bisschen. Ja.
Ich bin gespannt.
Noch ganz kurz zu meinem weiteren Konzert dort. Silent Planet. Auch wahnsinnig stark live. Viel härter, als ich es erwartet hätte live. Da war ich echt auch sehr überrascht, weil die schon ganz schön aufs Brett hauen und das eigentlich auf den Aufnahmen klingt es nicht so hart, wie es live ist. Und oft hast du es eigentlich, finde ich, manchmal auch umgedreht, dass die Aufnahmen mehr reinhauen, als es dann live wirklich rüberkommt. Aber das war bei Silent Planet echt krass. Casey war leider, ich habe es total genossen, aber die waren leider, fand ich, ein bisschen deplatziert auf dem ganzen Festival. Einfach weil es mit riesen Abstand die softeste Band war. Und die haben schon versucht, du hast gemerkt, die haben extra versucht, ihre härtesten Songs zu spielen. Aber trotzdem, da hast du gemerkt, dass viele Leute so ein bisschen dachten, was wollen wir denn jetzt bei denen? Und du bist auf einem riesen Festival, ne? Wo wirklich Platz ist, wo du zu den Bands gehen kannst, wenn du willst, wo du überall Essensbuden hast, draußen übelst schönen Bereich, es war übelst schönes Wetter, du konntest dich draußen wirklich hinsetzen. Die Sonne hat geschienen und ich stehe bei Casey ziemlich weit, also fast ganz vorne, und neben mir steht eine Gruppe von Leuten und die sind permanent sich nur am Aufregen, dass das ja langweilig ist, die Musik. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was warum steht ihr dann hier vorne? Dann geht doch raus.
Oh, ist ja maximal belastend.
Wirklich, ey. Das habe ich nicht. Oh. Das hat mich so angekotzt. Es hat mir leider das so ein bisschen den Anfang von dem Konzert ein bisschen genommen, weil ich das erstmal kurz gar nicht genießen konnte. Ich bin dann noch ein Stück weiter vorgegangen, dass sie hinter mir standen. Und dann ging es, dann bin ich auch wirklich voll reingekommen. Aber warum steht man dann? Also ich meine, sogar wenn du sagst, okay, ich will jede Band unbedingt sehen, mir ist das total wichtig, die hatten im hinteren Bereich, also das war ja in Leipzig in der Messehalle und es ist ja ein riesen Areal und die hatten im hinteren Bereich noch Tribünen stehen, wo du dich hinsetzen konntest. Was total geil war, weil die halt...
Kannst du doch da hinsetzen und quatschen.
Und du konntest von dort super sehen, aber warum die da vorne in der Crowd stehen, keine Ahnung. Ja, und dann, eins, was muss ich noch erzählen, dann gab es für mich bei eine absolute Überraschung von dem ganzen Tag und ich im Nachhinein ärgere ich mich so sehr darüber, dass ich die nicht vorher kannte, weil ich habe mir die dann nur von weiter weg angeguckt und war völlig, völlig geflasht, weil ich dachte, was um alles in der Welt machen die da? und habe sie mir dann im Nachhinein, ich komme gerade nicht mehr, überhaupt nicht mehr von denen weg. Die Rede ist von Pale Dusk, eine japanische, was auch immer, Metalcore, kann man es nicht nennen, Band, die machen ungefähr alles.
Ah. Aus Japan kommen die?
Die kommen aus Japan.
Das erklärt alles.
Es erklärt es wirklich. Es wirkt, also ich finde, das wirkt wie, keine Ahnung, wie Tokio, völlig, völlig überladen mit allem und von einem ins nächste springen. Ich habe dir einen Song geschickt. Was sagst du denn dazu?
Wild.
Also,
das ist wirklich, alle 5 Sekunden denkst du so, was? Was? Hä? Was? Wie bitte? Ja. Nochmal. Hä?
Das ist total lustig.
Es sind gefühlt Fragmente aus 30 Songs aus 10 Genres in ein Lied gepackt, so, die aber immer nur so für 5 Sekunden, dann ist wieder Wechsel, denkst du so.
Ja. Hä? Auch mit Tempowechsel, mit völligen abrupten Stops und was es ist total lustig. Und ich habe den dir auch geschickt, weil der schon so ein bisschen, finde ich, ganz gut die Band beschreibt. Wenn du den.
Aber halt.
Ja?
Also, aber halt auch schon maximal stressig, muss man auch sagen. Ne? So fair muss man sein.
Mir wurde der Song empfohlen dann von einem, der die kannte, hat gesagt: Wenn ADHS ein Song wäre, dann wäre er das.
Es ist halt wirklich so.
Es ist wirklich.
Ja. Ja.
Hört es euch an. Ja. Es ist genau das. Also, eigentlich reichen schon die erste Minute und du weißt, was Phase ist bei denen. Es ist wirklich alles, es ist völlig überladen, aber es macht mir so einen Spaß. Die waren auch live, das hat einfach. Es ist so richtig abgedrehte, irgendwie gute Laune Musik mit teilweise übelsten Breakdowns zwischendurch drinne. Dann hast du wieder, dann schwingt das um, dann hast du fast so einen Rap-Part, dann bist du wieder, es ist total lustig, dann kommt so ein MIDI-Part mittendrin. Also so ein fast so 8-Bit-Sound. Es fasziniert mich völlig.
Aber krass, sind die extra aus Japan hergeflogen, um in Deutschland so ein kleines Festival zu spielen.
Also ich meine, das ist eine super gute Chance für die. Und die sind gerade extrem im Kommen. Aber die hatten halt trotzdem nur, glaube ich, eine halbe Stunde oder 35 Minuten oder so. Also die hatten kein langes Set. Die waren auch ziemlich am Anfang.
Dafür lohnt sich doch 40 Stunden Flug.
Ja, so ungefähr. Aber das war auch lustig. Die kamen auf die Bühne, es war Soundcheck. Die haben kurz einen Song angespielt und wir kannten die halt fast alle nicht. Nur einer die. Und wir saßen alle hinten auf der Tribüne. Die spielen den Song an und wir sitzen alle da und sagen, die haben ja gar keinen Bock. Weil die standen so völlig lustlos da. Der Sänger stand irgendwo mit einem Mikrofonständer. hatte Kapuze auf, der hat gar nichts gemacht, so, ne? Und wir dachten, was wird denn das jetzt? Und dann gehen die runter, den ja Intro startet, die kommen auf die Bühne, komplett der Schalter umgelegt. Also, die sind völligst eskaliert. Der Gitarrist, was der dort für, da habe ich mir kurz gedacht, macht der irgendeinen Kampfsport oder was macht der da auf der Bühne? Also wirklich, wie der mit seiner Gitarre dort rumgesprungen ist. Unglaublich. Es war eine sehr, sehr sympathische Band.
Hm. Okay, krass.
Also wenn die jetzt irgendwo mal wieder in der Nähe sind, dann muss ich da auf jeden Fall hin. Also die waren richtig, richtig, richtig stark. Das war so meine absolute Überraschung des Tages. Es war echt heftig.
Denkst du, die kommen so schnell nochmal nach Deutschland geflogen?
Die sind gerade, die haben jetzt dieses Jahr, erst Anfang des Jahres, ihr neues Album rausgebracht oder EP-Album, irgendwie so 8 Songs hat es drauf, eben mit dem Rumble auch, und die sind gerade völlig am explodieren. Ich denke, okay, die kommen hoffentlich jetzt häufiger nach Europa.
Zur Not kann man es ja mit einer Sightseeing-Tour verbinden.
Ja,
was? Ja. Das ist gemein. Das schneid mal raus.
Nee, aber also, Japan hat eine heftige, heftig krasse Szene da.
Okay.
Das ist auch, glaube ich, oft, also, was man so mitkriegt auf den Konzerten in Japan, ist auch teilweise anders. Weil das wirklich halt heftig Untergrund ist. Die haben dort keine großen Konzerte. Und da geht's richtig ab.
Krass. Also,
Es gibt auch einige Bands, die ganz viel, die so gerade aus den USA, die dann ganz viel so Japan-Touren machen und so, weil die das übelst lieben, dort zu spielen. Also, von daher, Kabo.
Das ist schon interessant.
Aber, also wer Lust hat auf mal was Abgefucktes hören, Pale Dusk ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert.
Es hat mich ein Mini-Bisschen an Enter Shikari erinnert. Ja. Einfach aufgrund dieses Overloads so.
Ja, ich glaube, die waren tatsächlich irgendwie letztes Jahr oder so irgendwo auch mal, da hat Enter Shikari auch so eine Welttournee gespielt, wo die dann 1-2 Konzerte irgendwo, ich glaube eins in Tokio und noch in Hongkong oder so. Und ich glaube, da waren die Voreact. Es passt gut zusammen. Es ist Enter Shikari in mehr auf die Fresse.
Ja, es ist schon ein Match auf jeden Fall.
Ja.
Ja gut, Eli. Ich würde sagen, wollen wir mal in unsere aktuellen Alben, die wir so bequatschen wollen, mal reinstarten.
Auf jeden Fall.
Da habe ich nämlich eine gute Überleitung. Und zwar bin ich in wenigen Wochen auch wieder im ausverkauften Felsenkeller zu Gast. Oh.
Zu?
Naja, das kannst du eigentlich schon denken, mein Schatzi.
Tua?
Nee.
Paula Hartmann?
Nee. Paula Hartmann.
Die kommt in den Felsenkeller?
Ausverkauft.
Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, Felsenkeller ist bestimmt mittlerweile zu klein für die.
Nee, es war auch Ratzplatz ausverkauft. Okay. Also, ich meine, letztes Jahr war ja Täubchental, das war ja Ratzplatz ausverkauft. Jetzt Felsenkeller, Ratzplatz ausverkauft. Also, nächstes Jahr macht die Haus Auensee oder so, keine Ahnung. Safe, also.
Und wahrscheinlich auch direkt wieder ausverkauft dann.
Wahrscheinlich dann hier, wie hieß es, dann wahrscheinlich Quarterback Arena oder sowas. Ich hoffe es nicht.
Ja, aber warst dann wenigstens am Anfang schon dabei.
Ja, ich komme jetzt schon vor wie so eine Fame Bitch. Ich kann immer sagen, ich bin seit dem zweiten Lied, was jemals rausgebracht hat, dabei. Ich bin schon Fan der zweiten Stunde zumindest.
Fan der fünften Minute.
Ja. Naja, genau. Also ein neues Album rausgebracht. Kleine Feuer heißt es. Hast du es irgend durch Zufall mal angehört und ein paar Lieder davon oder so?
Ich hatte mal ganz am Anfang bei ein paar Singles reingehört. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob die dann auf dem Album waren. Wirklich. Schwarzer SUV oder so hieß das.
Schwarze SUVs, Candy Crush waren so die ersten
Singles. Ja, ich glaube, Schwarze SUVs hatte ich angehört und noch ein oder zwei Songs mal reingehört.
Okay. Ja, also es ist ein wirklich ein brutales Album, wirklich ein heftiges Album.
Okay.
Ja, es ist krass, also es ist wirklich krass. Ich weiß gar nicht richtig, wie ich es beschreiben soll. Also die Olivia hat sich's angehört, die Olivia hat gesagt, also wenn du vorher noch keine Depression hast, dann hast du, nachdem du das Album gehört hast.
Okay.
Also es ist wirklich ein krass heftig schwermütiges Album. Ich habe auch diverse Kritiken mir danach durchgelesen und so. Also alle Journalisten, die ist ja sehr viel besprochen, gerade in den Medien, hat wirklich extrem viel Hype und jeder Artikel ging in die gleiche Richtung. So, das erste Album waren ja noch so die Gute-Nacht-Geschichten. Ich habe ein schönes Zitat gelesen aus irgendeiner Kritik, da hieß es so, ja, wenn das erste Album Gute-Nacht-Geschichten so die Disney-Version der modernen Märchen aus der Großstadt sind, dann ist das zweite Album jetzt die Grimmsche Originalversion. Und das
Okay.
bringt es wirklich sehr gut auf den Punkt. Also die hat ihren Sound, der war ja trotzdem auf dem ersten Album teilweise schon wirklich harte, echt wirklich heftig brutale Texte teilweise.
Ja.
Aber es war musikalisch, sage ich mal, trotzdem noch in einer Art und Weise verpackt, wo man es trotzdem, ja, was ja trotzdem noch recht poppig war. Und da oft so diese Schwere und der Tiefgang der Texte gar nicht so krass rübergekommen ist, wenn man da es nicht ganz bewusst drauf geachtet hat oder so. Und jetzt aber hat die das einfach nochmal auf ein ganz anderes Level nach unten gefahren, sage ich
Okay,
mal.
krass.
An Schwermut, wirklich auch an Hoffnungslosigkeit, an Depression, an ja, teilweise wirklich schon sehr suizidale Tendenzen, die auf dem Album sind. Es ist wirklich schwere Kost, sage ich mal.
Ja.
Also grob gesagt, worum geht's? Es ist letztendlich eigentlich fast ein Konzeptalbum, nicht 100% stringent. Also du hast mal ein paar Songs, die ausreißen, aber grob spannt sie schon den Bogen quasi durch eine Berliner Partynacht. So, also es startet quasi so mit Herzschmerz und Break-up und so. Auch einer der ersten Songs heißt "Die Liebe ist tot", auch ein übelst brutaler Song, der einfach nichts an Hoffnung mehr übrig lässt und so. Also die Hook geht auch so, ja, die Liebe ist tot und wenn nicht, dann steche ich nach und so. Und das ist quasi wirklich so der ganze Tenor, der durchs Album geht. Also es ist wirklich krass schmerzvoll, hoffnungslose Musik, muss man echt sagen. Ne? Genau, und es beginnt halt so mit diesem großen Break-up-Schmerz und dann begibt sie sich halt so quasi Hals über Kopf so in das Berliner Partyleben, aber halt nicht so die High Society, sondern es wirklich in die tiefsten Keller und irgendwelche abgefuckten Bunker und schildert ganz viele Geschichten, die sie da halt so erlebt. Nur um dann nach Hause zu kommen und dann halt trotzdem wieder ja, vorm Nichts zu stehen. Und du weißt, das Ganze beginnt nächste Nacht wieder von vorne,
Ja,
irgendwo so
ja.
einfach auf der Suche nach Ausweg und nach Trost. Und erst dann das Outro macht es wieder mal ein bisschen versöhnlich, sage ich mal. Das ist der einzige Song, der vielleicht ein bisschen sowas wie eine gewisse Zuversicht hat. Aber der Rest ist wirklich harte Kost, muss man
Krass,
sagen.
krass.
Genau. Ich hatte dir mal einen Beispielsong geschickt, Sieben Mädchen. Hast du den angehört
Hab ich
gehabt?
vorhin noch angehört, ja.
Und was sagst du?
Ich habe den Text nicht ganz so ganz, ganz begriffen, aber es waren so ein paar Passagen drin, also Textpassagen drin, wo ich schon so dachte, oh krass. Also die irgendwie sehr ehrlich klangen, aber auch echt deftig, sage ich mal.
Ja. Also es ist wirklich, es ist eine heftig emotionale Reise. Das ist wirklich auch so Songs, Candy Crush zum Beispiel, auch eigentlich übelst brutaler Text, geht schon los so, wie geht die erste Line los? Brauch kein Dilidin, ich will Propofol, schreib mein Billie Jean, morgen bin ich tot und so. Also es hat wirklich schon ganz viele so sehr deutliche Abschiedsreferenzen und wo ich mir wirklich denke, oh Junge, Paula, geht dir's gut? Also, dass es ihr nicht gut geht, das weiß man. Das thematisiert sie ja auch ganz offen. Aber man macht sich in manchen Momenten schon Sorgen, muss man ehrlich sagen.
Ja.
Also und ich glaube so wirklich der emotionale Nullpunkt, wo du wirklich das Album dann hast, du denkst, okay, wie willst du das jetzt irgendwie noch fortführen? Du bist einfach wirklich am Nullpunkt angekommen, ist, glaube ich, der Song Sag was mit Tilo. Es kam ja ziemlich überraschend, das Feature, hat am Anfang auch ziemlich viel Kritik bekommen. Trotzdem ist es ein Feature, was halt einfach krass passt, auch auf diesen Song, weil Tilo halt auch eine übelst krass abgefuckte Geschichte erzählt. Er ist ja auch wirklich hart am Struggeln mit sich und seiner Sucht.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob du den so ein bisschen verfolgst. Überhaupt und nicht. So. Also der,
gar keine Ahnung
da. Also der ist da wirklich krass am Kämpfen und so. Also ich habe mir neulich mal so eine Biografie von Tilo reingezogen. Der hat ja wirklich in seinen Teenie-Jahren in so einem Abbruchhaus gewohnt. Also wirklich mit Ratten und Schimmel alleine und hat dort wirklich nur auf der Matratze gelegen und sich die ganze Zeit ein komplettes Chemielabor an Drogen geballert und so. Mhm. Und das war halt wirklich sein Lifestyle und das erzählt er halt authentisch. Krass. Und das, damit struggelt er halt bis heute immer noch und so. Und dieser Song, den kannst du dir vielleicht mal anhören. Auch das Musikvideo ist wirklich sehr brutal, auch vielleicht an der Stelle eine Triggerwarnung. Also es gibt halt auch Selbstmordszenen in dem Video auch. Ich weiß nicht, aber wer das nicht sehen möchte, sollte es vielleicht lassen. Genau, also es ist wirklich hart. Es ist wirklich hart.
Ja.
Und ich finde es echt krass, dass die trotzdem so krassen Hype halt gerade hat und trotzdem im Pop so stattfindet, trotz dieser brutalen Härte, wo ich mir denke, wenn die gleichen Texte einen Mann singen würde und das halt, sage ich mal, die gleichen Texte einfach in einer anderen Musikrichtung stattfinden würde, von einem Mann gesungen. Ich glaube, das wäre nicht annähernd so erfolgreich und wäre wahrscheinlich voll in der Schiene, ja, das ist so depressive Emo-Mucke oder so, weißt du? Aber weil sie das halt bringt, ist es halt voll, spiegelt voll den Zeitgeist wieder, so, weißt du, was ich meine?
Interessant, ja. Also ich sag mal, solche Themen gibt es in meiner Musik sehr viel.
Mhm. Also, genau, aber es ist ja trotzdem eine Nischenmusik, sage ich mal. Und sie schafft es halt, diese Themen so in den Pop-Mainstream zu hieven. Mhm. Genau. Vielleicht ganz kurz mal noch zum Musikalischen. Schließen mal an. Ich habe ja gerade gesagt, so der emotionale Nullpunkt der Platte, wo wirklich einfach gar nichts mehr da ist an Emotionen. Das ist halt wirklich der Song mit Tilo. Und man fragt sich auch, okay, wie löst die das dann? Und die löst das dann quasi mit dem Titeltrack. Da kommt als nächstes Kleine Feuer. Und das ist halt wirklich ein übelst krasser Banger. Also das Album ist deutlich härter als das erste. Du hast wirklich brutale Trap-Moshpit-Songs und so. Mhm. Also es ist wirklich so Mucke fürs Gym. Die ruft dann, ich dachte echt, das ist Haiti im ersten Moment. Die blägt dann wirklich wie Haiti, völlig übersteuert auf übelst tiefe Bässe, irgendwas ist Mikro und so. Also es ist teilweise wirklich schon relativ abgefuckte Scheiße und so. Und so löst sie halt das, sag ich mal, dieses Dilemma auf, wie sie das Album irgendwie fortführen kann. Also es ist wirklich hart, sowohl textlich als auch musikalisch nochmal einiges härter als der Vorgänger. Okay. Ja. Ich bin gespannt, wie das Konzert wird.
Da musst du auf jeden Fall dann berichten. Das klingt alles, finde ich, trotzdem sehr spannend, weil ich hätte einfach durch den ganzen Hype und so, den sie davor ja auch schon hatte, hätte ich nicht erwartet, dass sie, sag ich mal, so explizit wird. Sondern dass es dann eher so ein Ding wird mit möglichst, sag ich mal, Mainstream-fähig bleiben oder sowas. Und das finde ich einfach interessant an dem Ganzen. Also,
Ja, ist wirklich. Vielleicht mal noch eine kleine Empfehlung, was man sich so anhören kann auf dem Album. Wie gesagt, ich habe ja schon ein paar Titel erwähnt, sage ich mal, die emotional auch einfach so mit am härtesten sind. Ein kleiner persönlicher Liebling von mir ist noch der Song Disney. Ich finde einfach, der hat so eine schöne Hook, ohne Mist. Der hat so eine richtig traurig schöne Hook, wo man so richtig einfach so schön mitsingen kann und du hörst die Hook einmal und hast einfach für den Rest deines Lebens einen Ohrwurm, finde ich. Das ist einfach ein schöner. Das ist vielleicht so mein Favorite-Song. Genau.
Also ich denke tatsächlich, da werde ich mal reinhören, weil mich das sehr interessiert. Einfach so dann
vom
Thema und so.
Hört ihr mal den mit Tilo an.
Na, vielleicht höre ich mir tatsächlich mal einfach das ganze Album mal durch. 39 Minuten, ja, das werde ich mir mal durchhören. Die Tage, denke ich.
Ich finde aber wirklich, dass vieles seine Tragweite auch erst bei mehreren Hören trotzdem entfaltet, auch die textliche Tiefe. So.
Kann ich mir vorstellen. Aber ich will einfach mal generell mal so reinhören, auch in den Sound und so, weil das erste Album fand ich ja auch eigentlich sehr stark, wie sie sich da so gemacht hat, weiterentwickelt hat.
Wir hatten ja, glaube ich, schon mal in einer Folge über das eine Single-Cover gesprochen, wo du so diesen Bär hast, der dann das Mädchen auffrisst, sage ich mal. Und das ist eigentlich perfekte Cover für das ganze Album. So einfach das kleine Mädchen, was einfach in der Großstadt quasi zugrunde geht. So. Also von dem Berliner Bär einfach da gefressen wird quasi. So, das bringt es wirklich sehr gut auf den Punkt eigentlich.
Krasser.
Aber es ist wirklich, also es ist wirklich traurig. Ich denke mir echt so, oh, Paula, ey. Ui. Es ist schon. Ui. Aber sie ist ganz kurz noch, dann können wir weitergehen. Sie sagt auch auf einem Song so, ich gebe meinen Schmerz nicht her, hab ihn zu hart verdient oder irgend sowas. Also du merkst einfach, sie will da, glaube ich, auch nicht so raus. Ich glaube, es ist auch einfach das, was ihr auch Sicherheit gibt, wo sie sich vielleicht auch mittlerweile ein Stück mit identifiziert, so mit diesem Schmerz so. Also das klingt immer mal so durch auf dem Album, dass es mittlerweile so Teil von ihr geworden ist, dass sie, glaube ich, würde ich mal vermuten, vielleicht gar nicht mehr weiß, wer sie ist ohne diesen Aspekt so. Und es da auch nicht so richtig hergeben will, glaube ich. Ja. Naja, aber wir können mal weitergehen. Also, ne, ich lass dir das erstmal das Wort, ganz kurz, um die Stimmung wieder ein bisschen zu heben. Ich habe noch ein zweites Album, das ist das genaue Gegenteil. Das ist wirklich ein sehr optimistisches,
Das ist
lebensbejahendes
sehr
und
schön.
frohes Album und schon mal ein bisschen hoffnungsvolle Perspektive zu malen. Es endet nicht so, wie wir es gerade thematisiert haben.
Ich überlege gerade, ob wir. Nee, haben wir nicht, ne? Also es kam ja echt viel raus. Ja, ich habe gerade gesehen, was rauskam, aber wahrscheinlich sind das noch mal ganze Themen, ganze Folgen für sich, weil am 23. Februar schon kam das neue Album von Blackout Problems und das neue Album von Sperling raus. Und am 31.10. spielen die zusammen in Leipzig im Conne Island.
Wann?
Am 31.10. Und da werde ich definitiv hingehen. Also definitiv.
Die spielen
Ja,
zusammen.
eben, die spielen zusammen.
Also Elias, wenn du da würde ich eventuell gerne
Und da das ein
mitkommen.
Feiertag ist, ist es ja perfekt.
Da würde ich wirklich sehr gerne mitkommen, muss ich ehrlich sagen. Gibt es da schon Karten zu kaufen? Hast du schon eine
Ich
Karte?
habe sie noch nicht bestellt. Ich werde gleich mit noch ein paar Leuten hier zusammen bestellen, die alle mitkommen wollen.
Oh, da würde ich auch gerne
Ja,
mitkommen.
da machen wir eine schöne große
Also, weil
Truppe.
Blackout Problems will ich eigentlich seit Ewigkeiten mal
Die
sehen.
sind absolute Empfehlung. Wie ich schon immer sage, der Hammer live. Und Sperling, ja, ist auf jeden Fall auch extrem sehenswert. Die haben wir ja schon mal für drei Lieder gesehen zusammen.
Genau.
Ich habe sie dann noch mal vollständig gesehen. Ja,
Da würde ich wirklich gerne mitkommen.
aber ich weiß nicht, hast du das neue Album angehört von Sperling?
Das von Sperling habe ich
Okay.
gehört, ja, das von Blackout Problems noch
Okay.
nicht.
Das Blackout Problems ist auch sehr gut, ist eine logische Fortsetzung, finde ich, von Dark, aber da ist jetzt nicht so mega viel zu erwähnen. Ich mag es sehr. Das ist, finde ich, vom Sound her relativ gut gelaunt, das Album. Da hat die liebe ich einfach live, vor allem. Aber was sagst du denn so erstmal zu Sperling? Weil ich habe da sehr gespaltene Meinungen gehört.
Oh Gott, das ist ja auch schon eine Weile her, dass ich das gehört habe. Wenn ich mich recht erinnere, war mein erster Eindruck, dass ich gedacht hätte, ja, ich glaube, die Singles waren schon gut gewählt. Das fand ich tendenziell, glaube ich, so mit die besten Songs. Also wenn ich mir überlege, ist es halt wirklich, also Kleine Angst ist mega geil, November ist halt einfach übelst krass. Mehr fand ich, glaube ich, das Feature ziemlich nice. Ja, ich habe es eben mal gehört, ist jetzt nicht so krass viel von den anderen, die ich jetzt noch nicht kannte, also die ich noch nicht als Single kannte, ist mir jetzt nicht so viel in Erinnerung geblieben, muss ich sagen.
Okay, ich fand's Das hätte mich halt vor allem interessiert, weil du beim ersten Album so ein bisschen gesagt hattest, dass dich so ein Ticken stört, dass es dann am Ende trotzdem relativ gleich klingt.
Das stimmt.
Und ich finde, dass sie das jetzt hier massivst gebrochen haben.
Das stimmt. Du hattest doch einen so einen relativ poppischen Beat auch
Ja,
mit drauf. Welcher war denn das gleich?
ich glaube, das ist Wach. Aber auch,
Weiß ich nicht genau. Aber das ist mir auch aufgefallen, das
du
stimmt.
hast
Du
mehrere
hast nicht
Songs
so dieses
drauf,
klassische
genau.
Muster, genau, dass du auf jedem Song dieses Cello hast wie früher und so. Wobei ich das ein bisschen vermisst habe manchmal.
Ja, das kommt in
Aber du
manchen
hast.
Stellen aber auch richtig gut dann wieder raus.
Ja, du hattest wirklich mehr Abwechslung, wobei ich mir gerade bei diesem einen Song, den ich gerade schon angesprochen habe, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, keine Ahnung. Das hat mich aber manchmal auch so ein bisschen so, da war ich so, was ist denn das jetzt? Ist das noch Sperling?
Das ist.
Nein, das ist nicht Sperling mehr. Das gefällt mir jetzt nicht, das ist was
Ja, das
Neues.
ist dieser ganz poppige, ne? Das müsste Wach
Da
sein,
dachte ich
glaube
schon so ein
ich.
bisschen so, okay, was machen sie denn jetzt hier? Also den fand ich ein bisschen befremdlich im ersten Moment. Das war so, okay.
Vor allem, weil der so ein bisschen keine Ahnung, ist das so ein bisschen vom Rhythmus, ist es wahrscheinlich so ein bisschen Dancehall-mäßig angelehnt.
Ja, ich weiß, was du meinst, genau, da meinen wir
Ja,
den gleichen
ja.
Song, ja. Da
Das
dachte ich auch
fand
so,
ich auch
aha.
erstmal sehr spannend. Ich dachte auch erstmal so, Aber je mehr ich mich reingehört habe, desto mehr mag ich das Album, weil es eben so abwechslungsreich ist. Weil es so von, es hat von Sperling gesehen mit die härtesten Songs drauf und gleichzeitig mit die poppigsten, softesten. Und das Spagat, was die machen, mag ich total. Und was ich genial finde, also zum Beispiel November ist ja eine der absoluten Balladen vom Album. Es kommt einfach als
Ja,
dritter Song.
definitiv.
Du hast immer so ein, du hast so ein, finde ich, so einen ziemlich harten Song. Dann kommt immer so ein relativ poppiger, ein bisschen anderer Song, meistens sogar mit einem Beat hinterlegt, statt alles mit Instrumenten zu machen und so. Und
Genau.
dann kommt
Das hat's ja
ein
auf dem ersten gar
übelst
nicht.
ruhiger Song. Und so geht das immer drei Songs eigentlich durch das Album fast. Das finde ich total spannend. Also das fand ich einfach sehr interessant, weil du nach jedem Song war eigentlich was anderes. Also das ist auf jeden Fall kein Album, was, finde ich, jetzt so ein krasses Konzept hat, dass man sagt, man muss das von Anfang bis Ende unbedingt so in der Reihenfolge durchhören. Es hat ein großes Thema, um das es geht, was halt der Albumtitel ist, aber also um was sich die ganzen Texte drehen, aber im Endeffekt ist das, finde ich, so ein Album, wo du wirklich jeden Song separat auch gut anhören kannst. Das Einzige, was ich, also wirklich, ich bin sehr, sehr begeistert von dem Album. Ich habe eine riesen Enttäuschung für mich.
Okay.
Das ist mein mit
Nämlich?
Abstand am meisten erwartetes Feature, was ich so unglaublich schlecht finde. Das ist das Feature mit Being as an Ocean. Ich finde das so überhaupt nicht passend.
Ist das der Typ von Being as
Ja,
an Ocean auf dem ersten,
genau.
ne?
Der
Ah, das wusste
Joel
ich gar nicht, dass das von
Quartico,
Being
ja.
as an Ocean ist. Echt, ich fand, das kam gerade übelst geil rein, dass du halt auf einmal diesen englischen Part hattest. Das kam halt übelst plötzlich. Ich fand, das war ein geiler Hinhörer. Der so, oh, was kommt denn jetzt? Das war so ein geiler Überraschungsmoment, fand ich.
Ich war halt so drauf getrimmt, oder
Aber das war doch auch schon eine Single,
ja, das war
oder?
eine Single, das war die vierte Single. Und ich hatte die bewusst nicht, oder hatte ich die angehört, das will ich gerade gar nicht. Aber ich finde, also einerseits, was ein Riesenmanko ist, ich finde seinen Gesang total schlecht abgemischt. Also sein Shouting klingt total schlecht, aber das ist auch auf dem neuen Being as an Ocean Album das gleiche. Der klingt total komisch. Der klang viel besser auf den älteren Sachen von denen. Und ich hatte halt eigentlich bei dem Sound von Sperling gehofft, dass er zwar auch das Shouten so ein bisschen mit reinbringt, aber er macht ja eigentlich auch sehr, sehr viel Gesprochenes. Und das hätte so gut harmoniert mit Sperling. Und ich finde, das haben die völlig versaut. Also ich glaube nicht mal, dass es an Sperling so unbedingt liegt. Ich glaube vielmehr, dass er einfach wahrscheinlich, die haben ja als Vorband von denen gespielt. auf einer Tour in Europa und also da haben die deutschen Locations quasi als Vorband gespielt und ich denke, da wird das irgendwo zwischendurch aufgenommen sein. Deswegen ist das andererseits qualitativ wahrscheinlich nicht so gut, aber einfach um das Feature zu haben, werden die das mit reingenommen haben, weil das natürlich ein großer Name ist. Aber ich finde es ich fand's so schade.
Also das dass das relativ schlecht klang qualitativ, das ist mir, also das klingt halt einfach so ein bisschen unsauber, ja. Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen, aber ich dachte halt, das muss so.
Nee, eigentlich.
Aber das stimmt schon, ne? Sperling hat ja auch einen sehr cleanen Sound, sage ich mal eigentlich. Ja, das stimmt schon. Hätte man vielleicht erwarten können, dass sich das da besser so in das einfügt, was Sperling sonst so macht vom
Klangniveau. Das Einzige, was ich da gut fand, ist, dass es halt direkt am Anfang ist, weil danach wird es nur noch besser, finde ich. Weil zum Beispiel, also dieses Feature mit Blackout Problems ist der Hammer. Das ist so geil. Und das kam halt auch als zweite Single raus und da habe ich dann gedacht, boah ey, und dann kommt noch ein Being as an Ocean Feature, das muss ja heftig werden. Und dann war es halt so, Ich finde, es wirkt halt ein bisschen nach dem, wir wollen unbedingt ein Being as an Ocean Feature drauf haben und er hat halt gesagt, ja, mache ich halt. Und hat irgendwo das einfach mal schnell eingesungen für die. So wirkt es halt ein bisschen und nicht so wie ein, er hat sich wirklich an dem Song beteiligt und hatte Bock, bei denen ein Feature zu machen.
Wie UFO mit seinen ganzen Halbgarn-Ami-Features von ein paar Jahren.
Also ich weiß es nicht, ob es, ne, möchte ich ihm jetzt nicht zwangsläufig unterstellen, aber ich finde, so wirkt es im Song einfach. Das finde ich ein bisschen schade.
Das stimmt natürlich, wobei ich prinzipiell trotzdem die Idee, mit einem hochkarätischen englischen Feature-Gast zu starten, grundsätzlich ganz
geil. Total geil. Und gerade Being as an Ocean und Sperling passt eigentlich super gut zusammen. Vor allem, wenn du die älteren Sachen von Being as an Ocean, das würde total geil harmonieren. Aber irgendwie haben sie es leider nicht so richtig hingekriegt. Naja. Aber im Oktober, was das Geile daran noch ist, die werden hundertprozentig die kleine Angst spielen und da können sie halt das Feature auch live spielen mit Blackout Problems und das wird der Hammer.
Ich gucke gerade nebenbei mal einen Kalender, aber da hätte ich schon wirklich große Ambitionen, da mitzukommen.
Also ich bin da definitiv.
Das ist ja ein Feiertag, stimmt.
Ja. In Sachsen ist es zum Glück ein Feiertag.
In Thüringen auch.
Sehr schön. Da haben wir frei. Ja, Lukas, willst du noch ein was ansprechen? Weil ich bin eigentlich
ja, ich würde jetzt um. Deine, wirklich? Da fehlt doch noch was Wichtiges. Willst du doch nicht mehr über Casey sprechen?
Ich denke, das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich so auf die Uhr gucke.
Na, pass mal auf, ich kann ja mal kurz über Mainz noch reden. Da habe ich nicht ganz so viel zu sagen wie zu Paula Hartmann. Dann schauen wir mal auf die Uhr, wie spät das ist.
Okay.
Da schauen wir mal in die Flasche, wie spät das ist.
Guck mal in die Flasche, wie spät das ist.
Also in meinem Blumenwiesentee ist noch eine Tasse. Schauen wir mal, wie lange die reicht. Ich schenke mal kurz nach.
Bei mir ist noch so 5 Minuten.
Naja, 7 vielleicht, wenn ich mich mal angucke.
Ich stelle mir das lustig vor, wenn man den Podcast anhört und dann sieht, dass der jetzt dann noch 2 Stunden geht. Und ich sage, bei mir sind es noch so 5 Minuten.
Könnte passieren. Wenn er dann doch immer mit Casey
anfängt, irgendwann machen wir auch mal so eine Folge. Es gibt irgendeinen Podcast, da reden die so lange, also haben die immer einen Gast und die reden so lange, bis der Gast keinen Bock mehr hat. Und dann gibt es halt so Folgen, die gehen halt 30 Minuten. Und dann gibt es aber auch teilweise Folgen, die gehen 4-5 Stunden.
Krass, okay.
Irgendwann machen wir das mal.
Ich hoffe nicht. Ich
stehe aber einfach ein Mikro in den Raum und dann reden wir.
Okay. Wir hatten irgendeine ganz kurze Anekdote mal. Irgendjemand hat mir erzählt, es war ein Kumpel aus der Schule, dass der irgendwie beim Podcast hören eingeschlafen ist. Und hatte irgendwie so Shuffle oder Autoplay oder irgend sowas drin. Und auf einmal schreckt der übelst hoch, weil der auf meine, immer meine Stimme nachts im Schlafzimmer hört, weil dann unser Podcast anging.
Das ist ja richtig gut.
Das ist nice. Das hast du richtig gemacht, wenn du schon die Schlafzimmer anderer Menschen infiltrierst. So. Und du denen im Schlaf begegnest und die heimsuchst.
Ja, das finde ich richtig gut.
Oder wenn mein Kind mal nicht schlafen kann, dann machst du einfach meinen Podcast an. Klar, Friedrich, sitze ich am Bett. Ich bin da.
Dann rede ich auf meinem
Bett. Elias ist auch da. Haben sogar Besuch da.
Ja.
Ja, okay. So viel dazu. Ja, ganz kurz noch zu Tua. Ich hatte es ja, glaube ich, auch bei den Singles schon mal angedeutet. Tua hat so einen wirklich sehr ermutigenden, inspirierenden Werdegang. Der ist ja wirklich schon seit wirklich vielen, 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 vielen Jahren im Deutschrap-Kosmos aktiv. Mhm. Und sein allererster großer Wurf, sein erstes Soloalbum war, glaube ich, 2009. Das Album Grau, das ist sehr viel beachtet worden damals. Und das ist halt wirklich wieder, es ist ultra depressiver Shit. Also wirklich, Titeltrack geht auch so, ja, man fühlt gar nichts mehr, alles ist nur trist und grau und so. Und das zieht sich halt durchs ganze Album und so. Wirklich sehr, sehr, sehr emotionale Texte, sehr verkopfte Produktion, also wirklich anspruchsvoll, sehr, sehr, sehr beatlastig. Der macht ja auch ganz viel so Ambient- und Lofi-Produktion und sowas. Also das ist einfach Produzent durch und durch. In erster Linie macht er für ganz viele Künstler die Beats und so. Genau. Und alles nur so eine ganz klare Schwarz-Weiß-Ästhetik, wie auch Trettmann das jahrelang gemacht hat. Und das zieht sich halt bei Tua durch alle, keine Ahnung, 5 Alben und 3 Mixtapes oder so, die er hat, komplett durch. Und jetzt hat er zum ersten Mal, witzigerweise wie auch Trettmann, parallel dazu mit dieser radikalen Schwarz-Weiß-Ästhetik, sowohl im Style als auch in den Texten und der Musik halt gebrochen. Und hat halt jetzt sein neues Album, Edne.
Okay.
In einem komplett neuen Style, sowohl halt von ganzen Farbe, Videos her, als auch von den Texten her. Es ist übelst krass. Also Eden, das Paradies, es ist wirklich ein richtig frohes, optimistisches, positives Album geworden. Und du merkst einfach, der ist angekommen. Krass. Der ist wirklich erwachsen und angekommen im Leben. Und das ist einfach so der Grundtenor des Albums. Das finde ich einfach richtig cool, zu sehen, wie jemand, der einfach wirklich jahrelang anscheinend auch mit den Schattenseiten des Lebens zu kämpfen gehabt hatte und die das so dominiert haben, trotzdem jetzt in seinen Mit-30er, ist er glaube ich, oder End-30er, jetzt an so einem Punkt rauskommt. Finde ich einfach richtig inspirierend, sage ich mal.
Ja, das ist echt schön.
Und das sind wirklich, also es sind ein paar so geile Songs da drauf. Ich muss wirklich sagen, ich glaube, das ist wirklich so, ich hatte noch nie, da bin ich mir sicher, ich hatte noch nie ein Album, wo ich die Singles vorm Album schon so krass rauf und runter gehört habe. Und ich scheiße, da glaube ich 5 Singles und ich habe die alle schon, bevor das Album rauskam, wirklich, teilweise habe ich wirklich manchmal 1-2 Stunden lang am Stück nur diese 5 Singles immer wieder auf Repeat gehört oder so, weil ich die so krass gefühlt habe. Das sind einfach so heftige Ohrwürmer auch und einfach so geile, gute Laune-Songs. Einfach ins Auto setzen, losfahren, über die Felder heizen, sich einfach gut und unbeschwert fühlen. Das ist richtig schöne Krass. Musik einfach, finde ich.
Das klingt gut.
So geile Mitsing-Hooks. Also ich meine, ein bisschen Hitschwein war Tour ja trotzdem auch schon immer. Der hat ja auch gesagt, der hat immer von geträumt, mal einen großen Hit zu schreiben und mal Popstar zu werden. Hat er nie geschafft. Schafft er, glaube ich, auch nicht mehr. Aber der ist halt immer, ich glaube, Tua wird halt immer der sein, der halt von allen Rappern und allen Musikern übelst krass geschätzt wird. Den, glaube ich, jeder schon mal für eine heftige Hook auf sein Album geholt hat. Der es aber noch nie als Solokünstler wirklich so den Durchbruch geschafft hat. So, ich glaube, der kommt auch nicht mehr. Und ich glaube, der hat sich auch mittlerweile damit versöhnt, auch so mit seinen Lebensumständen. Und so diese Platte, die strahlt halt einfach so vor so einer gewissen Zufriedenheit, so einem Gefühl von angekommen zu sein. Was ich sehr interessant finde, der letzte Track, den kann man sich vielleicht mal anhören, der heißt halt Im Garten, also Im Garten Eden, ne? Und da thematisiert er das halt so, ja, er hat jetzt eigentlich alles das, was immer erreicht hat, so Frau, Kind, Garten, Eigenheim, hat so sein heiles Glück und so, ist angekommen im Leben und trotzdem immer wieder so dieser leichte Zweifel, okay, reicht das und ist das alles, was zählt? Oder gibt es nicht eigentlich trotzdem noch mehr, wofür es sich zu leben lohnt und so? Und das ist quasi so wie diese offene Frage, die am Ende des Albums trotzdem stehen bleibt.
Krass.
Das finde ich ganz cool.
Das klingt auch spannend.
Genau. Mein persönlicher Highlight-Song da drauf ist 14.000 Tage. Den finde ich einfach übelst schön. Und auch textlich, also der berührt mich persönlich aktuell gerade sehr. So auch diese Phase, also einfach dieses alles kommt, alles geht, einfach alles hat seine Zeit, Dinge loszulassen, aber auch so, also Tua hat ja auch quasi seine ganze alte Diskografie losgelassen, hinter sich gelassen, aber trotzdem einfach bereit zu sein für das Neue, was da kommt.
Ja.
So, das finde ich mit so einem, sehr cool.
So einer stringenten Linie dann auf einmal irgendwie bricht, ne? Das finde ich
spannend. Hat dir das Song gefallen?
Mir ist tatsächlich am meisten der von Paula Hartmann im Kopf geblieben irgendwie. Den hatte ich halt direkt davor gehört und dann war das irgendwie so ein harter ziemlich Cut. Harter Cut. Ich habe den tatsächlich gar nicht mehr so gut im Kopf. Ich weiß bloß, dass ich einfach auch sehr positiv vom Sound her fand. Der klang einfach sehr... schon so sehr zuversichtlich, sehr, sehr lebensbejahend. Aber ich habe tatsächlich auch nicht so wirklich auf den Text geachtet.
Okay.
Leider.
Eine kleine interessante Anekdote noch dazu. Der hat eine Woche, nachdem das Album rausgekommen war, hat er direkt noch eine Bonus-EP rausgebracht mit nochmal 5 oder 6 weiteren Krass. Songs. Und genau den gleichen Move hatte er auch bei seinem 2019er-Album schon gemacht, was ich auch so krass gefeiert hatte. Da hatte der damals für dieses Album, hat er gesagt, der hat über 100 Songs dafür geschrieben, hat er dann nur die besten 12 oder so fürs Album ausgewählt und dann nochmal die besten 5 oder 6, die thematisch nicht so ganz ins Album gepasst haben, nochmal als Bonus-EP rausgebracht. Und den gleichen Move jetzt quasi nochmal. Und das ist, denke ich, wirklich eine gute Entscheidung gewesen. Das sind Songs, die sind halt einfach inhaltlich, passen die also nicht so ganz in dieses Konzept des Albums rein, sind aber trotzdem übelst geile Songs und die sind musikalisch nochmal einen Ticken nochmal mehr kreativ. Also er hat einfach nochmal mehr die Freiheit, sich auszutoben, weil er nicht so den Anspruch hat, irgendwie in diese Geschichte reinzupassen. So. Ja. Das ist echt cool. Die kann man sich auch mal noch anhören. So ein bisschen. Genau. Aber wie gesagt, nur weil die nicht in das Konzept passen, sind die deswegen nicht minder gut. Im Gegenteil, es sind auch ein paar übelst geile Songs drauf.
Okay.
Also ja, wer vom Album nicht genug kriegt, kann sich da auf jeden Fall noch die Bonus-EP dazu anhören.
Dann.
Genau, so viel mal dazu.
So. Ich habe noch eine Frage an dich, Lukas. Hast du in den einen Song, den ich dir letztens geschickt habe, hattest du den angehört oder kanntest du den zufälligerweise schon?
Nee, ich kannte ihn noch nicht. Ich habe es auch noch nicht geschafft, da reinzuhören. Okay. Das mache ich
aber ja, noch. Da müssen wir definitiv dann mal so drüber reden. Aber vielleicht machen wir das auch einfach privat. Den finde ich einfach sehr krass. Mit Hintergrund der Gruppe, der Band und allem drum und dran finde ich den echt harte Kost. Richtig, richtig, richtig harte Kost. Und unfassbar starker Song.
Okay. Also es geht um die Antilopen-Gang. Die haben auch ein Doppelalbum angekündigt. Also? Ne? Und das finde ich ganz interessant. Ja, ein Doppelalbum. Die haben gesagt, eine Hälfte des Doppelalbums wird Rap sein und die andere Hälfte wird ein reines Punk-Album sein.
Ja, das haben die ja schon immer mal gemacht. Es gibt ja richtige Punk-Songs von denen. Also wirklich, die auch richtig nach Punk klingen. Voll und ganz.
Ja. Finde ich, also bin ich auch gespannt, wie das
denn klingt. Ja, also der Song, über den wir reden, ist Oktober in Europa. Genau, finde ich einen wahnsinnig krassen Song. Also wirklich textlich hat er mich, der wurde mir empfohlen und gesagt und gezeigt. Und ich dachte so, ja, kennst die Band schon so ein bisschen, mal sehen. Und er hat mich echt, ich habe den dann noch 3-4 Mal danach angehört und mir den Text durchgelesen, weil der mich echt sehr bewegt hat. Den fand ich echt krass. Also, aber da müssen wir auf jeden Fall mal so drüber reden, denke ich.
Das steht auch zu 100% auf meiner Agenda. Die Antilopen-Gang hat ja textlich immer mal schon echt ziemlich gute Sachen gemacht in den letzten Jahren.
Ja, aber Lukas, mit so Guck auf der Uhr, wenn ich jetzt anfange von Casey zu erzählen, ich glaube...
Dann machen wir das andermal, wenn du cool damit bist.
Ja, ich glaube, das würde den Rahmen sprengen.
ich meine, ich fände es halt persönlich ganz schön, sage ich mal,
nah dran zu sein.
Wir sind jetzt teilweise schon 3 Monate drüber oder so, ne?
Ja.
Machen wir uns nichts vor. Wenn man dann erst ein halbes Jahr später über ein neu erschienenes Album redet, ist ja auch so ein bisschen so.
Wir können es auch einfach bis Ende des Jahres abwarten, weil das kommt auf jeden Fall in meiner besten Liste, sagen wir es mal so.
Also quasi in der übernächsten Folge.
In der übernächsten Folge, genau.
Wenn wir in unserem Rhythmus bleiben.
Ja.
Also ich wäre offen dafür, sage ich mal. Also eine Viertelstunde so können wir schon noch machen, finde ich. Ist halt die Frage, ob das realistisch in einer Viertelstunde umzusetzen ist.
Ich glaube nicht.
Ich meine, Stand jetzt wärst du wahrscheinlich mehr Alleinunterhalter, weil viel könnte ich jetzt dazu nicht sagen. Nee, außer, dass ich es hart gefühlt habe. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen eigentlich. So.
Nee, ich denke, da würde ich nochmal separat drüber reden, denke ich.
Weil ich kenne halt weder textlich noch vom Background her irgendwelche Hintergründe. Ich kann da einfach nicht viel zu sagen.
Ja, also das finde ich eigentlich ganz, ganz schön, das so ein bisschen da mehr zu beleuchten. Wenn wir Zeit haben, ich habe ja die Platte hier, okay. Dann setzen wir uns mal hin und hören die Platte an. Die ist nämlich noch nie gelaufen.
Ui. Da läuft was schief.
Ja, ich denke, Lukas, beenden wir hier die Folge.
Das setzen wir mal einen Punkt. Gut, na dann Leute, ich hoffe, wir haben euch wieder mal ein bisschen inspirieren können mit ein paar neuen Ideen. Genau, wer mal Bock hat, richtig zu weinen, hört sich Paula Hartmann an. Wer noch seinem Leben was Positives abgewinnen möchte, sollte sich vielleicht lieber Tour anhören.
Und wer irgendwo dazwischen ist, hört sich dann Sperling an.
Ja.
Die haben von allem was dabei.
Ja, das stimmt. Sperling hat wirklich von allem was dabei.
Das ist...
Doch, die haben wirklich... Ja, doch.
Luft, finde ich.
Sperling ist da.
Wunderschönen Song. Oh.
Ja, Sperling ist da ein bisschen variabler an der Gefühlspalette als Paula Hartmann, muss man schon sagen.
Mal sehen.
Genau.
Ich hör mal Paula Hartmann an und dann sage ich nochmal meine Meinung dazu. Das interessiert mich sehr.
Alles klar.
Also dann einen wunderschönen Rest Morgen, Mittag, Abend, Nacht, Woche, Monat, Jahr.
Vielleicht haben wir es ja wieder geschafft, uns bei jemandem ins Schlafzimmer einzuschleusen, wenn er das hört.
Jetzt bist du wach.
Gar nicht creepy.
Jetzt musst du doch so ein bisschen ASMR am Ende machen, Lukas, und dann...
Ja, genau. Schön reinatmen jetzt hier.
Mikro katschen. Ja, das ist dann unser Zweitprojekt als Podcast.
Das wird unsere Puls-EP.
Da schreibt man aber der letzte Track, dann schreibt man wirklich der letzte Dreck. Dann machen wir alles nur so mit Dreck. Dreck ASMR.
Jetzt wird's richtig Dreck.
Sand rieseln lassen.
Bisschen Schlamm gegen's Mikro klatschen.
Ja.
Richtig schön durchziehen.
Die Special-Folge dann. Nach unserer 8 Stunden,
ich glaub, wir sollten Schluss
reden
machen.
Über Musikfolge, machen wir dann die ASMR-Special-Folge.
Okay. Na dann.
Dann. Einen wunderschönen Abend.
Würde ich mal sagen.
Folgt uns auf Instagram.
Ich verabschiede mich mit einem fröhlichen Bundesgarten-Ciao.